Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und ich freue mich auch, dass wir bald mit Advent beginnen, nächsten Sonntag, und schon uns heute ein bisschen voreinstimmen. Ich freue mich überhaupt. Ich liebe diese Zeit, diese Vorweihnachtszeit, die Weihnachtszeit. Und ich finde es auch mega toll, dass ich mit Andreas zusammen diese Viererserie machen kann über die Adventszeit. Wir lassen uns inspirieren von Tim Kellers Buch Stille Nacht, Heilige Nacht, warum wir heute noch Weihnachten feiern. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, wie der Bericht über die Geburt von Jesus im Matthäusevangelium beginnt. Sie beginnt nämlich nicht mit dem Stern oder mit den Weisen oder mit der Engelserscheinung, sondern mit dem Stammbaum, genau. Beim Stammbaum, und ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht mal den Stammbaum auch übersprungen hat beim Lesen und gerade dort eingestiegen ist, wo dann die Action beginnt. Aber ich kann euch sagen, dieser Stammbaum, wenn man da ein bisschen näher hinschaut, das ist gar keine langweilige Auflistung von irgendwelchen fremden Namen, sondern dieser Stammbaum zeigt uns ganz wichtige Dinge im Blick auf die Bedeutung von Weihnachten und überhaupt den christlichen Glauben. Da möchte ich mal ein bisschen hineingehen. Ich lese uns mal einen Auszug aus Matthäus 1, den wir nachher beleuchten wollen. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Juda war der Vater von Peres und Zerach. Ihre Mutter war Tamar. Und Salmon von Boas, die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds. Und Obeds Mutter war Ruth. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Soweit zu diesem Auszug. Wenn ein Märchen beginnt, beginnt es immer mit den Worten, es war einmal. Und dann wissen wir, aha, was jetzt kommt, das ist erfunden. Eben ein Märchen. Natürlich, die meisten Märchen haben schon irgendwo eine Moral der Geschichte. Und doch sind sie erfunden. Die Geschichte von Jesus, die beginnt mit einem Stammbaum, mit seinem Stammbaum. Und das ist ein Verzeichnis seiner Vorfahren und das zeigt, was jetzt kommt, ist eben keine Metapher, es ist nicht symbolisch oder erfunden, sondern es ist verankert in der Geschichte von Israel. Warum ist das wichtig? Die Evangelien, die sagen nicht, die Moral der Geschichte ist, das sollst du tun oder jenes sollst du tun, sondern es ist auch kein guter Rat, sondern es ist eine gute Nachricht. Und das ist ein großer Unterschied. Ein guter Rat sagt dir, was du tun sollst. Eine gute Nachricht sagt dir, was bereits getan ist. Und auch, was weise ist, wie du dich jetzt aufgrund von dieser guten Nachricht verhalten kannst. Zum Beispiel, wenn die Nachricht kommt, die eigene Stadt werde angegriffen, dann braucht diese Stadt einen militärischen Rat, damit sie sich verteidigen kann. Aber wenn ein großer König gekommen ist und den Angriff abgewehrt hat, dann braucht die Stadt keinen guten Rat mehr, sondern sie braucht Boten. Boten, das griechische Wort für Boten heißt Angelos. Übersetzen wir auch mit Engel. Und diese Boten sagen dann, hey Leute, die Gefahr ist gebannt, ihr müsst euch nicht mehr bemühen, euch zu wehren. Die Gefahr ist vorbei. Der König hat euch gerettet. Und da ist etwas Wunderbares ist geschehen. Jemand hat etwas Gutes getan, das für alle passiert ist. Und das hat alles verändert. Und genau so etwas wollen die biblischen Weihnachtstexte. Sie sagen uns, was wirklich passiert ist. Sie zeigen uns, was die Evangelien eben in sich tragen. Sie zeigen uns nicht, was wir tun sollen, sondern was Gott bereits getan hat. Dass Jesus Christus, Gottes Sohn, in diese Welt gekommen ist und dass er unsere Lebensschuld von uns nehmen will, um uns zu erlösen. Wir selber, wir können das nicht und darum hat es Gott getan. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. wenn in anderen Religionen oder leider auch in gewissen Kirchen über diese Erlösung gesprochen wird, dann heißt es eigentlich so, du musst das tun oder dies musst du tun und dann wirst du vielleicht gerettet, wenn du Glück hast. Du musst genug beten, du musst gehorchen oder eben Gutes tun, aber das biblische Evangelium, das heißt etwas ganz anderes. Nämlich Jesus sagt nicht wie die großen Religionsstifter, hey, ich bin der spirituelle Weg. Wenn ihr das tut, werdet ihr vielleicht gerettet. Nein, das sagt er eben nicht, sondern er sagt, ich bin selber das spirituelle Ziel. Du hast keine Chance, zu mir zu kommen. Ich bin viel zu weit weg. Aber weißt du was? Ich komme zu dir oder ich bin zu dir gekommen. Und das ist eben jetzt kein Rat, sondern es ist eine Nachricht, eine wunderbare. Mit Weihnachten beginnt das alles aber erst. Jesus wird ja später dann am Kreuz von Golgatha sterben, damit er den Menschen ihre Schuld vergeben kann. Die Menschen haben Schuld gegenüber Gott und auch gegenüber anderen Menschen. Und er starb an unserer Stelle. Und Weihnachten will nicht einfach bessere Menschen aus uns machen. Christen sind nicht per se einfach irgendwie besser als die anderen, sondern, obwohl, man muss auch sagen, der Glaube hat durchaus positive Auswirkungen auf die Lebensführung. Aber vor allem geht es um Erlösung. Und Tim Keller, der schreibt in seinem Buch, wir werden kein bisschen durch das erlöst, was wir tun können, sondern nur durch das, was Gott getan hat. Nur durch das, was Gott getan hat. Erlösung beginnt nicht damit, dass ich jetzt mein Leben ändere, besser werde und dann komme ich dazu. Sondern, dass ich an Jesus und sein Erlösungswerk glaube, indem ich Jesus meine Schuld bekenne und ihn in mein Leben einlade. Und das, wenn du das noch nicht getan hast, das kannst du in einem einfachen Gebet machen. Ob du jetzt erwachsen bist oder ob du Kind bist, das kannst du tun und es ist so gut, wenn du es tust. Und dann wird all das Realität. Ja, und so ist also diese Weihnachtsgeschichte als Einstieg zum Evangelium. Das ist kein Sammelsurium von Lebenstipps, sondern es ist die gute Nachricht. Es ist die beste Nachricht überhaupt. Und jetzt würde ich gerne etwas in diesen Stammbaum hineingehen. Der Stammbaum finde ich sehr interessant, weil er eigentlich die Werteskala der Welt völlig über den Haufen wirft. In unserer Gesellschaft, die doch recht individualistisch ist, da zeigen wir, wie gut wir sind, anhand unserer Zeugnisse in der Schule, vielleicht auch Sport, die Leistungsdaten oder der Bildungsstand, den wir haben, die Abschlüsse, einfach die Leistung, da zeigen wir, wie gut wir sind. Zur Zeit von Jesus war das völlig anders. Also das war eine ganz andere Kultur und Zeit. Da war man viel mehr gemeinschafts- und familienorientiert. Und damals war ein Stammbaum eine Botschaft an den Rest der Welt. Hey, das bin ich. Schau meinen Stammbaum an, das bin ich. Und dein Stammbaum machte Angaben über die Familie, über die Abstammung, über die erweiterte Verwandtschaft. Und nun ist es so wie wir heute ja auch im Lebenslauf gewisse Dinge vielleicht weglassen, weil sie nicht so ideal sind, so war das früher genau gleich bei den Stammbäumen, gang und gäbe. Zum Beispiel von König Herodes dem Großen weiß man, dass er diverse Personen aus seinem Stammbaum offiziell hat streichen lassen, damit er besser dasteht, damit die weg sind. Aber der Stammbaum von Jesus macht genau das Gegenteil. Und das ist jetzt enorm, ich finde das krass. Es ist fast schockierend, wenn man sich das überlegt. Ich meine, andere haben Namen rausgestrichen. Er hat Namen eingefügt und vielleicht auch unterstrichen. Schau mal, hier musst du ganz genau hinschauen. Damit eben diese dunklen Flecken von den Vorfahren von Jesus wirklich nicht übersehen werden. Und das beginnt, dass nicht weniger als 5 Frauen Teil des Stammbaums von Jesus sind. Meine, für uns ist das ja, was ist das für eine Aussage? Das ist ja gar nichts Spezielles heute. Aber damals war es etwas anders. In der Antike tauchten Frauen so gut wie nie auf in Stammbäumen und schon gar nicht 5 aufs Mal. Aber es kommt ja noch dicker. 3 dieser 5 Frauen sind keine Juden, sondern sind Heidinnen, also nicht Jüdinnen. Tamar und Rahab waren Kanaaniterinnen Und Ruth war eine Moabiterin. Und sie waren, also sie galten als unrein im Blick auf das jüdische Volk. Und sie durften den Tempel nicht betreten. Matthäus erwähnt diese drei Frauen, und damit erinnert er die Leser an einige der peinlichsten und auch unmoralischsten Momente in der Geschichte Israels. Ich finde Gewalt, ist irgendwie krass, nicht? Also Jesus hat das rausgestrichen, nicht verdeckt, nicht mal ansatzweise. Nehmen wir mal Tamar. Ihr Schwiegervater hat sie ungerecht behandelt und Tamar hat sich dann verkleidet als Prostituierte und ließ sich von ihrem Schwiegervater schwängern. Inzest wird in der Bibel verboten. Matthäus hätte Tamar nicht erwähnen müssen. Das wäre eigentlich normal gewesen, dass sie einfach nicht vorkommt. Aber er tat es, damit die Leser die ganze Geschichte Jesu vor Augen haben und wissen, aus solch schwierigen Familienverhältnissen kam der Messias. Dann Rahab. Wer war Rahab? Rahab war nicht nur eine Kanaaniterin, sondern zu allem Übel auch noch eine Prostituierte. Und auch sie hätte Matthäus einfach weglassen können. Das wäre normal gewesen, aber nein, er schreibt bewusst diesen Namen rein, damit man sich an ihre Geschichte erinnert, auch wer sie war. Matthäus hätte sie einfach weglassen können. Eine besonders interessante Person sehen wir in Vers 6. Gut, jetzt wird es endlich mal ein bisschen entspannt, oder? Der größte jüdische König David. Also das war ja keine Frage, welcher ist der größte König? Also logisch, David mit Abstand. Wunderbar, so einen hätte man gerne im Stammbaum und da kann man stolz drauf sein, wenn es da nur nicht noch ein bisschen weiter ginge mit dem Text. David war der Vater Salomos. Okay, das war noch okay. Und Salomos Mutter war die Frau des Uria. Also die Mutter von Davids Sohn war die Frau des Uria. Ist da nicht irgendetwas verkehrt oder nicht ganz? Nun, hier kommen wir zu einem Skandal. Wirklich ein Skandal. Die Mutter von Salomo hieß Bathseba und die war mit Uria verheiratet. Und Uria war Teil der Heldentruppe Davids. Die gingen durch dick und dünn für David. Die waren total treu. Und David, der hatte leider da erblickte er da Bathseba beim Baden. Und irgendwie ist die Sicherung durchgebrannt, er hat sie begehrt, hat mit ihr geschlafen, sie wurde schwanger. Das war noch nicht schlimm genug, dann arrangierte er auch noch Urias Tod auf dem Schlachtfeld. Er hat sie letztlich hat er ihn umgebracht und so konnte er Bathseba heiraten. Mega krass. Ich meine, jeder antike Fürst hätte das irgendwie verdeckt, das weiß man auch, dass dann bei Feldzügen haben da die Herrscher sich ihre Erfolge geschönt, die waren noch viel erfolgreicher, als es wirklich war. Und das Negative haben weggelassen. Und Jesus über den König David, er schreibt es einfach, er will, dass man es nicht vergisst. Warum erwähnt denn Matthäus Bathseba nicht bei Namen? Nur das hat ganz sicher nichts zu tun, dass er sie gering achten will, sondern er will, dass man das eben, die Geschichte, den Schandfleck Davids nicht übergeht und weiß, hey, aus so einer Familie kommt der lang ersehnte Messias. Aus so einer Familie kommt er. Und das ist definitiv kein Stammbaum, auf den man stolz sein könnte. Da hat es, wie wir gesehen haben, es hat Ehebrecher, es hat Prostituierte, es hat Inzest, es hat Mörder. Es gibt so viel moralisches Versagen. Man kann sagen, es gibt also auch Frauen, Fremde und Ausländer, also Menschen, die in damaliger Zeit, da konnte man sich kein Ruhmesblatt machen, einen Blick auf den Stammbaum. Und nun ist die Frage, warum? Warum hat Jesus das so betont und so herausgestrichen? Nun, in unserer Gesellschaft, wenn wir mal ein bisschen selbstkritisch sind mit uns selber, dann sagen wir unausgesprochen, ja natürlich, es gibt so die Anständigen, in Anführungszeichen, so die aus der richtigen Kultur und es gibt die anderen, so die aus der nicht richtigen Kultur. Und oft distanzieren sich die sogenannten Anständigen von den anderen, aber der Stammbaum von Jesus zeigt, bei Gott gibt es das nicht. Alle können in die Familie von Gott aufgenommen werden. Bei Jesus zählt nicht die Herkunft oder was ich getan habe. Wenn ich vor Jesus für meine schlechten Taten um Vergebung bitte und mein Vertrauen auf ihn setze, dann vergibt er mir und dann kann ich Teil seiner Familie werden, egal wo ich herkomme, egal was ich getan habe. Und das ist so wunderbar. Das ist so schön. Egal wie viele dunkle Flecken ich in meinem Leben habe, Jesus kann mich reinmachen wie frisch gefallener Schnee, so weiß kann er mich machen. Und so ist der Gott der Bibel. Beim Gott der Bibel gilt nicht, die Guten kommen rein und die Bösen bleiben draußen. Gibt's nicht. Sondern jeder, der drin ist, hat es eigentlich nicht verdient. Und ist nur drin aus Gnade. Kein einziger Mensch kann auf die Gnade Gottes verzichten. Kein einziger Mensch. Auch nicht der sogenannte Edelste, der je geboren wurde. Aber dann gilt ebenfalls der Umkehrschluss, nämlich dass niemandem bleibt die Türe verschlossen, wenn er um Vergebung bittet und Jesus als Retter annimmt. Der Stammbaum von Jesus zeigt uns noch etwas anderes. Und auch da, vielleicht will es wirklich auch, dass wir uns ein bisschen kritisch hinterfragen, auch sei es persönlich oder als Gesellschaft, denn wir Menschen, wir neigen dazu, irgendwie ein bisschen auf andere herabzuschauen, damit man sich besser fühlt. Also man nimmt eigentlich seinen Wert daraus, dass man doch noch ein bisschen besser ist oder anständiger oder höher gestellt als der andere. Die Studierten, die neigen dazu, auf die Handwerker hinabzuschauen. Die sind dann nicht so intelligent. Die Handwerker neigen auf die Studierten herabzuschauen, die haben zwei linke Hände. Oder was auch immer, oder? Die Welt gewichtet Herkunft, Status und Besitz. Bei Jesus ist das anders. Was in der Welt zählt, hat in seiner Gemeinde keinen Wert. Man ist keinen Millimeter besser dadurch. Vor Gott sind alle genau gleich wertvoll. Alle brauchen seine Gnade. Und vielleicht müssen wir auch irgendwo oder uns mal fragen, hey, wo muss ich umdenken? Oder vielleicht sogar über eine Haltung Buße tun, dass ich mal sage, hey, Jesus, ist echt blöd. Vielleicht ganz weit hinten in meinem Kirnstübli geistert da was hindurch, was ich merke, hey, eigentlich ist das voll schräg, es ist nicht gut. Doch ein bisschen die Anständigen aus der richtigen Kultur und die anderen, dass man sagt, hey, es tut mir so leid, vergib mir diese Haltung. Der Stammbaum von Jesus will uns noch etwas anderes vor Augen führen. Nämlich, es dauerte lange, sehr lange, bis diese Verheißung des Messias in Erfüllung ging. Viele Generationen, viele Leben, sehr viele Jahre dauerte es. Jesus wird in unserem Bibeltext ja als Sohn Abrahams bezeichnet. Abraham war der Stammvater von Israel. Also Gott hat ihn aus dem Er war Heide, er war ein Götzenanbeter, der Abraham. Und Gott hat ihn herausgerufen und hat gesagt, hey, mit dir will ich ein Volk machen. Und dann begann das dann. Das ist ja eine mega spannende Geschichte, müsst ihr vielleicht wieder mal nachlesen. Abraham lebte etwa 1900 vor Christus. Was für eine lange Zeitspanne bis zum Jahr Null. Und der Geburt der inkarnierten Verheißung, inkarnierten heißt ins Fleisch gekommene Verheißung, Jesus kam in die Welt, eben Weihnachten. Aber eigentlich wurde die Verheißung lange vor Abraham schon gegeben oder angetönt, nämlich direkt nach dem Sündenfall. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte, dass Gott dann sagt, da wird einer kommen, der wird der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zertreten und das Böse endgültig besiegen. Also es dauerte schon sehr, sehr lange, bis dann der Engel Maria erschien und die Geburt des Messias ankündigte. Und dabei müssen wir uns auch bewusst machen, in der Zeit, als Maria lebte, da hatte eigentlich nichts darauf hingedeutet, dass es bald losgehen könnte. Denn die 400 Jahre vorher, die wird so genannt, die stille Zeit in der Theologie, da ist nichts passiert von Gott her. Zwischen Gott und dem Volk Israel herrschte Funkstille, es gab keinen einzigen Propheten. Auch die Bibel, also Malachi ist der letzte Prophet im Alten Testament und dann ist 400 Jahre Funkstille, bis dann eigentlich die Geschichte wieder losgeht mit Jesus. Und sie hatten eigentlich gedacht, hey, Gott hat uns vergessen, da kommt nichts mehr. 400 Jahre, ich meine, hey, das ist ja sehr lange. Also niemand von uns lebt, nicht wahrscheinlich, also vielleicht leben einige hundert Jahre, aber viel länger nicht. Also 400 Jahre. Also wenn wir mal zurückrechnen, das wäre irgendwie 1600 von uns aus gesehen. Also das ist sehr, sehr lange. Aber wenn Gott, und dann kam Jesus, dann kam er. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es auch. Aber das geschieht nicht nach unserem Zeitplan. Vielleicht können wir sagen, ja leider, oder? Manchmal denken wir, das geht aber lange, bis Gott eingreift. Habt ihr das auch schon gedacht? Es gibt diesen Spruch, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Die Frage ist, was ist rechtzeitig? Gell? Aber aus der Sicht Gottes ist das rechtzeitig. Aber wenn der Zeitpunkt da ist und wenn sich dann seine Verheißungen erfüllen, dann geht's ab. Dann wird es richtig cool. In der Bibel gibt es verschiedene Beispiele. Denken wir mal an den alttestamentlichen Josef, den Sohn von Jakob. Der hat ja ziemlich schlechte Karten. Jahrelang dachte man, hey, seine Gebete bleiben an der Decke hängen. Der geht von einem Unglück ins nächste. Wenn es mal besser wird, dann geht es wieder bachab. Aber am Schluss merken wir von der Geschichte, das alles musste passieren, damit Israel, damit Ägypten und auch Nachbarvölker in der Hungersnot nicht gestorben sind. Ein anderes Beispiel ist, als Jesus zu einem sterbenden Mädchen gerufen wird, etwa 12 Jahre alt. Es liegt im Sterben, der Vater ruft ihn und er geht mit dem Vater. Und unterwegs, also mega viele Leute, unterwegs wird er aufgehalten von einer kranken Frau. Der Vater wahrscheinlich ganz kribbelig, oh nein, Jesus, ach, meine Tochter ist im Sterben, und jetzt diese Frau, und er heilt diese Frau und tatsächlich die Tochter stirbt. Diesmal kam er zu spät, oder? Nein, er kam nicht zu spät, denn jetzt hat er das Mädchen nicht geheilt, sondern er hat es zum Leben erweckt. Und damit hat er gezeigt, ich bin größer als der Tod. Gott hält sich selten an unseren Zeitplan. Das ist manchmal etwas anstrengend. Kann wirklich sehr anstrengend sein. Warum lässt er uns manchmal zappeln? Also Gott ist ja nicht einer, der das gerne hat, wenn wir da leiden oder zappeln. Also wenn sowas ist, dann hat es einen Grund. Und zwar einen Grund, dass er uns liebt und dass er uns helfen will. Und zwar, das Ziel davon ist immer Glauben. Unser Glauben soll sich bewähren, unser Glauben soll stärker und größer werden. Und das geht nur, wenn man den Glauben trainiert. Das ist jeder, der Krafttraining macht, Fitnesstraining, wenn du den Muskel trainierst, dann wächst er. Wenn du nicht trainierst, dann passiert nichts. Und beim Glauben ist es ja auch so. Und das Dumme ist, dass der Glaube nur dann wirklich trainiert wird, wenn wir in solchen schwierigen Phasen sind. Wenn wir manchmal ein bisschen rumzappeln müssen. Und so sagte Jesus zu Jairus, zu diesem verzweifelten Vater, eben dessen Tochter gestorben ist, Jesus sagt zu ihm, glaube nur. Auch hier der Verweis auf den Glauben, glaube nur. Wenn wir in diesen Wartezeiten an Jesus festhalten, dann wird der Heilige Geist an uns wirken, innerlich. Und er wird das dann tun, wie sonst niemand es tun kann. Und ich glaube auch, dass wir niemals so wachsen können im Glauben in schwierigen Zeiten. Auch das finde ich obermühsam. Das ist wie beim süßes Essen, oder? Beim süßes Essen sollten die Muskeln wachsen. Das wäre mal was. Aber nein, der Bauch wächst. Und das ist irgendwo das ist ganz ähnlich. Genau. Und wenn der Heilige Geist an uns wirkt, dann macht das mehr mit uns, als wenn Jesus sofort eingegriffen hätte. Also in diesen schwierigen Phasen, der Heilige Geist wirkt, dann bringt es viel mehr, als wenn, zack, Gott hätte es gerade weggenommen. Manchmal sieht es effektiv so aus, als ob Gott seine Verheißungen vergessen hätte, aber dann irgendwann kommt der Moment und plötzlich handelt er. Und das dann wiederum auch auf eine ganz andere Art oftmals, als wir es erwartet hätten. Wie lange musste das Volk Israel auf den Messias warten? Sehr lange. Und dann kam dieser göttliche König. Und wo kam er zur Welt? Nicht im Palast in Jerusalem, sondern in einem schmutzigen Stall. Und er kam nicht als starker Heerführer, sondern als hilfloses Baby. Und er hat nicht die Feinde Israels besiegt, sondern ist am Kreuz gestorben. für unsere Sünden. Das musste ja passieren, damit er uns die Erlösung erkämpfen und allen Menschen anbieten konnte. Der Stammbaum von Jesus, der zeigt, von Abraham bis Jesus sind es 42 Generationen, 3×14, oder? Also das ist schon lange. 42 Generationen. Es gibt das Zitat, Gottes Mühlen malen langsam, malen aber trefflich fein. Und ich glaube, das soll uns Mut machen. Vielleicht bist du auch in einem Moment, einer Phase, wo es einfach, wo du denkst, es ist wirklich herausfordernd. Und lass dir von heute Morgen Mut machen, bleib dran. Halt an Jesus fest, auch wenn er noch nicht eingegriffen hat. Ich glaube, die ersten Zeilen dieser Weihnachtsgeschichte wollen uns auch in diesem Punkt ganz fest ermutigen, bleib dran. Amen. Lass uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du nicht nötig hast, dass du irgendwie deine Herkunft verschönerst. Und Herr Jesus, du zeigst uns so fest auf, was wirklich zählt, dass wir nicht irgendwie uns besser machen, als wir sind. Und wir haben eh keine Chance vor dir. Du bist heilig, du bist vollkommen gerecht. Und Herr, du allein kannst uns annehmen in deiner Gnade und hast es auch gemacht. Und Herr Jesus, bitte hilf, dass wir das auch leben untereinander. Immer noch mehr. Herr, dass wir einander völlig können annehmen, egal was wir für eine Herkunft haben, was wir für eine Vorgeschichte haben. Du siehst, es ist nicht immer so einfach, auch mit fremden Kulturen, die man nicht kennt, aber hilf, dass da die Liebe von dir einbrechen kann und wir einfach noch können ganz fest aufeinander zugehen können. Danke von ganzem Herzen für deine Liebe, die du für uns hast und auch, ja, dass du uns helfen willst, auch letztlich. Also wenn, wissen wir nicht, aber du hast definitiv gute Gedanken über uns und du hast uns Verheißungen vom Himmel. Herr, und letztlich ist denn dort wirklich das Ziel, kommt zum Ende, dort, wo es wirklich dann darum geht, dass alles gut ist. Bitte gib uns auch da wirklich Kraft zum Dranbleiben.